Achtung, dies ist eine Triggerwarnung für unseren Podcast Die Psycho-Couch. Da wir hier in diesem Podcast und vor allem in dieser Folge auch psychische und physische Krankheiten behandeln, möchten wir dich bitten, falls du derzeit dich nicht in der Lage siehst, jetzt abzuschalten.
Willkommen auf der Psycho-Couch, dem Podcast, der Angst, Panik und Depressionen den Schrecken nimmt oder es zumindest versucht. Joanna Böck und Philipp Braun nehmen dich mit auf ihre emotionale Achterbahnfahrt. Garantiert mit einer ordentlichen Portion Humor. Herzlich willkommen zu einer neuen Therapiesitzung zum Lachen.
Hey und hiermit herzlich willkommen zu Folge 2 hier. Unser Podcast, die Psycho-Couch. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Heute geht es ja mal wirklich primär um Joanna, nämlich um Joannas Geschichte. Und jetzt wird's richtig spannend. Deswegen auch nochmal schön die Triggerwarnung zu Beginn. Das wird auf der einen Seite natürlich auch irgendwie teilweise vielleicht auch ein bisschen traurig sein. Wir werden sehr, sehr tiefgründig reingehen. Joanna wird viel, viel erzählen von sich, viel, viel preisgeben. Das wird sehr, sehr interessant, das Gespräch. Aber auch bestimmt viele Passagen, die einem zum Lachen bringen können, was natürlich auch noch so ein schöner Part von uns ist. Genau, Joanna, ich werde das Ganze so ein bisschen so, ich werde euch so ein bisschen durchführen durch Joannas Leben. Gemeinsam werden wir das jetzt hier rocken und ich würde mal sagen, wir fangen vielleicht erst mal an, was glaube ich die Zuhörer am meisten interessiert. Joanna, wo war denn für dich so der Anfang deiner Reise? Also wo hat es denn wirklich begonnen?
Ja, das ist tatsächlich etwas schwer zu beantworten, wo es genau begonnen hat. Da ich eigentlich so gut wie keine Erinnerungen so richtig an meine Kindheit habe. Aber ja, bei mir hat das ja auch mit Mobbing begonnen. Ab der ersten Klasse eigentlich schon, also mit 6 Jahren. Da wurde ich schon schön in der Grundschule gemobbt.
Was war da so? Also so Mobbing, war das wirklich so eher so körperlich, also so auf körperliches Aussehen Mobbing oder war das eher so auf, keine Ahnung, vielleicht kannst du die Leute da auch nochmal so ein bisschen abholen.
Ja? Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich selber da wenig Erinnerung dran habe. Ich weiß auch vieles auch nur noch aus Erzählungen und ich weiß, wer mich damals gemobbt hat und dass ich gemobbt wurde, aber mehr halt auch nicht. Aber ja, es waren auf jeden Fall Gründe, warum ich gemobbt wurde. Ja, ich war halt immer schon größer als die anderen. Also ich bin halt auch 1,83 heute. Und
also Männer. Du bist Bescheid,
ey. Ja, und ich war halt damals in der Grundschule schon größer als die anderen Kinder und vor allem größer als die Jungs dann. Und ich war halt auch schon immer irgendwie pummelig und das hat halt nicht allen gefallen und deswegen wurde ich dann halt, ja, zum Opfer und ich konnte mich halt damals noch nicht so wehren, deswegen, ja.
Heftig, ne? Aber ich finde das so heftig, dass es schon so früh anfängt, ne? Also ja, wirklich schon so früh in der Kindheit, dass du so prägende Ereignisse hast, die, also ich habe sowas auch, also da gibt es genügend prägende Ereignisse, die so hängen bleiben als Kind. Ja. Weißt du, du kannst dich an so vieles nicht erinnern, aber an so Geschichten, das bleibt hängen, ey, das ist krass. Ja. Wenn du mir Bilder vorlegst, ne, aus einem Bilderalbum oder sowas, dann sag ich immer so, ey, krass, das gab's wirklich, oder die Geschichte gab's, oder so an irgendeinen See gefahren oder sowas, wo du dich überhaupt nicht mehr dran erinnern kannst, aber an so prägende Ereignisse, das ist so heftig. Ah, okay.
Ja. Das ist wirklich richtig, richtig krass und ich find's auch erschreckend, wie gemein Kinder schon sein können in dem Alter, also weiß ich nicht.
Behaupten wir mal, dass es jetzt noch schlimmer wird durch Digitalisierung. Die Kinder werden früher in die Medien rangeführt.
Ja.
Social Media, das werden wir auch noch besprechen. Das ist auch noch so ein Thema, Mobbing und so. Ne? Ja. Da passiert halt auch schon richtig, richtig viel. Ne?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr krass.
Ja, okay. Und dann ging es irgendwie weiter. Also das fing schon in der Kindheit an mit Mobbing, dass du in der Schule gemobbt wurdest. Und dann, wie hat sich das Ganze weiterentwickelt?
Ja, also ich bin dann auf die weiterführende Schule gegangen und ja, da hat es halt nicht aufgehört. Also es waren dann neue Leute, die mich dann auch wieder gemobbt haben. Gründe waren dieselben vermutlich, weil ich halt größer war, weil ich nicht so schlank war wie die anderen, weil ich vielleicht nicht die Klamotten getragen habe, die die getragen haben. Solche Sachen halt. Und da war es aber auch heftiger. Also ich wurde teilweise angespuckt, ich wurde geschlagen, beleidigt und da haben sich schon große Ängste bei mir entwickelt. Also ich habe mich teilweise nicht getraut, nach draußen zu gehen, also selbst in meiner Freizeit. Ja, und ich habe mich nirgends mehr sicher gefühlt und immer Angst gehabt, in die Schule zu gehen und was Falsches zu sagen oder jetzt das Falsche zu tragen. Also es war wirklich sehr, sehr schlimm. Wenn ich heutzutage da zurückschaue, ja, ich verstehe das Mobbing nicht an sich, sondern eher, ich weiß, dass das Problem nicht bei mir lag, sondern dass die Personen, die mich gemobbt haben, selbst ein Problem mit sich hatten.
Also, das ist ja meistens so, ne? Dass man ja. das überhaupt, dass es die Probleme, also wenn du wenn du schon so anfängst, hast du ja selbst ein Problem mit dir. Also das ist extrem. Und ich sage auch immer so, die Gesellschaft, und das fängt so früh an, das fängt ja schon im Kindesalter an, die Gesellschaft ist dein schlimmster Feind.
Ja.
So, wir tun immer alles, was die Gesellschaft uns vorschreibt.
Ja, absolut. Ich finde,
das fängt schon so typischen Sachen an, so, wie muss man sein Fahrzeug irgendwie anmelden oder so, weißt du, mit so komplett banalen Sachen so. Aber die Gesellschaft schreibt dir auch vor, wie du zu erziehen hast, ja?
Ja.
Ich meine, ich habe selbst eine 4-jährige Tochter, da kriegst du halt auch schon Sachen irgendwie vorgegaukelt, ne? Also so hier, was, das geht gar nicht oder, keine Ahnung, so müssen sie ihr Kind erziehen und darauf müssen sie achten. Also wirklich, ein Scheiß muss ich darauf achten. Ich als Vater oder als Eltern entscheide, wie ich mein Kind erziehe.
Ja, absolut.
Aber es gibt noch so viel Beeinflussung einfach so, dass von außen diese Gesellschaft, das Thema, das macht mich echt fertig. Aber das werden wir auch noch behandeln.
Ja.
Das macht einen so kaputt wirklich, ja?
Ja, absolut.
Okay, alles klar, also weiterführende Schule und da ging das gleiche Spiel eigentlich wieder von vorne los.
Ja.
Okay, und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also wo kamst du so an dem Punkt, wo du das erste Mal so mit irgendwas zu tun hattest, also psychischen zu tun hattest? Klar, du hast das schon so psychischen Druck, höre ich raus, ja? Wo du einfach schon sehr viel mit dir selbst gehadert hast, wahrscheinlich auch so das Selbstwertgefühl, was wahnsinnig angekratzt war so bei dir.
Ja.
Das hört man schon raus. Und wie ging es dann weiter, dass sich das alles so gesteigert hat?
Ja, also wie gesagt, Selbstwertgefühl ging natürlich in den Keller. Also wenn du jeden Tag hörst, wie scheiße du bist, wie hässlich du bist und wie fett du bist, dann glaubst du es halt irgendwann selber, ne? Und da hat sich halt dann der Selbsthass entwickelt. Also ich muss dazu sagen, ich war 11, 12 Jahre alt. Also ich war noch ein Kind und da hat sich das halt dann entwickelt. Und ich habe irgendwann dann hat man so gehört, ja, hier Selbstverletzung und so, das hilft dann, den Druck loszukriegen und so weiter. Ja, und irgendwann hat man halt dann damit angefangen, ne? Und das hat sich dann halt zu einer Sucht entwickelt und ich habe das aber in dem Moment nicht als schlimm empfunden, dass ich das tue oder ja, es hat halt geholfen für den Moment und dann, ja.
Das heißt, du hast dich geritzt oder wie? Also wenn man das jetzt so, okay.
Ja.
Okay. Und das schon richtig extrem, also so an Körperstellen, die man wahrscheinlich erst angefangen irgendwie da, wo man es nicht sehen konnte, gehe ich mal stark davon aus, ja, und dann hast du es wahrscheinlich immer mehr nach außen getragen auch, oder? Also dass Leute darauf aufmerksam geworden sind, oder?
Nee, also ja, also es war so, dass ich mich an den Armen und an den Beinen halt geritzt hatte und das haben die Leute nicht gesehen, weil ich das ganze Jahr über immer lange Klamotten getragen habe. Ich habe im Hochsommer lange Klamotten getragen, im Winter ja sowieso, aber ich bin nicht mehr schwimmen gegangen oder sonst irgendwas. Es wusste auch niemand, dass ich mich geritzt habe, außer meine beste Freundin zum damaligen Zeitpunkt. Und irgendwann hat es dann meine Mutter herausgefunden, aber das ist auch eine längere Story, aber das war auch richtig heftig. Ja, als sie es dann rausgefunden hat, hat sie natürlich dann gleich, ist sie mit mir in eine Klinik gefahren und dann wurde ich erstmal stationär aufgenommen in der Klinik. Da war ich dann 14, muss ich dazu sagen. Also das Ganze ging dann schon ein paar Jahre, auch mit der Selbstverletzung und dem ganzen Thema. Und ja, dann war ich da in dieser Klinik und ich dachte mir, scheiße, ich möchte da raus und ich möchte da nicht sein und ich will das gar nicht.
Ja. Da kommen wir auch noch zu, da kommen wir auch noch zu.
Ja, und dann habe ich aber angefangen, halt die Psychologen auch zu belügen, ne? Und habe halt gesagt, so, ja, es war alles Aufmerksamkeit und mir geht's gut und ich habe mich nur geschnitten, damit Leute darauf aufmerksam werden, ich krieg Mitleid und was weiß ich, das sowas habe ich erzählt, was nicht der Wahrheit entsprochen hat. Und Ja, irgendwie haben sie es mir dann aber geglaubt und ich wurde dann nach einem Monat dann wieder entlassen. Mhm. Das war auch eine richtig krasse Zeit und auch eine krasse Zeit für meine Mutter natürlich. Ja, und dann war ich, also da wurde mir schon die Diagnose gestellt, die Depression. Mhm. Und ADS wurde bei mir auch diagnostiziert, also Konzentrationsschwäche.
Ja. Wie lief die Diagnose dann ab? Also wie haben die Diagnose gestellt? Haben die verschiedene Tests mit dir durchgeführt? Oder einfach mal, dass du die Leute mal so ein bisschen abholst, wie das gemacht wird. Also wie was diagnostiziert wird eigentlich? Sind das nur Gespräche? Ist es eine Mischung? Ist es eine Kombination aus allem?
Also die Depressionen wurden mir damals diagnostiziert durch die ganzen Gespräche halt. Mhm. Also da habe ich jetzt nicht irgendwie, soweit ich weiß, ich kann es jetzt nicht mehr zu 100% sagen, ist ja jetzt auch schon 10 Jahre her, aber
ja, klar.
Ich meine, es waren nur Gespräche, die man geführt hat. Natürlich haben die ihre eigenen Listen und gucken da dann. Ich war ja auch dann danach noch ein Jahr lang bei demselben Psychologen, okay. Ambulant halt. Mhm. Ja, und ADS wurden halt Tests gemacht, ne? Also die haben mich auf ADHS getestet. Mhm. Und da musste ich halt verschiedene Tests machen. Ich dann, keine Ahnung, so eine Nummernreihe verbinden musste und so und keine Ahnung.
Habe ich auch schon mal gesehen, ne?
Ja. Ja, und aus diesen paar Tests wurde halt dann das ADS diagnostiziert. Also es hat mich jetzt auch nicht groß gestört. Ich habe es halt in der Schule schon gemerkt, dass meine Aufmerksamkeit lieber auf anderen Dingen lag, als jetzt derjenige, der da vorne steht und irgendwas erzählt. Mhm. Ja, und ich habe tatsächlich auch für das ADS hatte ich dann auch, Ritalin bekommen. Mhm. Und da war ich eben auch immer noch 14 war ich, ja. Und ich habe das.
Die Leute vielleicht gerade mal ab, was Ritalin wirklich ist. Also genau, was das bewirkt oder so. Ja.
Ja, also vielleicht Ritalin ist halt wird eingesetzt bei ADS oder ADHS Patienten. Das sorgt dafür, dass man sich halt im Endeffekt ja besser konzentrieren kann, mehr bei der Sache ist und nicht mehr so schnell abgelenkt wird von Dingen. Mhm. Ja.
So, okay. Ganz kurz, Jonah, nochmal vielleicht, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
14.
14, okay. Ja. Okay. Und wie ging es dann weiter? Also da kam man noch bei Joanna, also muss man sagen, bei Joanna kam ziemlich viel, das fing ziemlich früh an. bei mir war die Geschichte ein bisschen anders, das kommt ja dann in der nächsten Folge. Da kam es relativ spät alles, also bewusst spät. Ich glaube immer noch, dass viele Leute auch mit Depressionen draußen rumlaufen und sie es nicht wissen, weil ich behaupte auch, und ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, einig, Joanna, dass jede Person sich schon mal in irgendeiner depressiven Phase befunden hat oder befinden wird in ihrem Leben.
Ja, absolut. Ist immer
die Frage, wie man damit umgeht. Genau, und nicht jeder merkt's leider. Ja. Ja. Und nicht jeder lässt sich helfen, das ist noch das größere Übel dann leider.
Ja, ja, absolut.
Genau, also du warst 14 und wie ging es dann weiter? Also wir haben uns ja dann auch mal irgendwann kennengelernt. dazwischen war ja auch noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Genau.
Also ich habe dann ein Jahr lang noch die Therapie gemacht. Also die ambulante und wie gesagt, ich habe diesen Therapeuten halt einfach nur angelogen, gesagt, ja, mir geht's gut, alles super. Mhm. Und irgendwann habe ich sie dann abgebrochen. Und ja, die Jahre darauf war es dann eigentlich im Endeffekt so, ich habe meine Gefühle weggedrückt, ich habe sie ignoriert, ich habe gesagt, ja, ich bin jetzt einfach glücklich, so wie viele ja einfach immer sagen, wenn du sagst, du hast Depression, sei einfach glücklich. Dachte ich mir, gut, jetzt bin ich einfach glücklich. Ja, das hat ein bisschen hat's funktioniert und dann ist halt auch wieder alles eingebrochen. Also kein guter Plan, es einfach zu ignorieren.
Das heißt eingebrochen, wann kam der nächste Schub oder wann hattest du, mal eine ganz andere Frage, hattest du ja zu dem Zeitpunkt schon Antidepressiva verschrieben bekommen oder hast du da?
Nein.
Okay.
Da noch nichts.
Okay. Also da wurden jetzt nicht Depressionen wirklich, also da wurde dir nichts dagegen gegeben, sondern es wurde, okay, alles klar, verstanden. So,
ja.
Und dann hast du gesagt, okay, du hast dann immer gelogen und so, damit du dich irgendwie, also selbst besser fühlst irgendwie und rauskommst aus der Nummer, aber es ist ja genau das Gegenteil passiert.
Ja.
So, und wie ging es dann weiter?
Ja, es war schon so, dass, also wir reden jetzt von einer Zeitspanne von, glaube 2015 bis 2020. Mhm. ich hatte oft Momente, in denen es mir nicht gut ging und ich hatte auch oft Rückfälle. Ach, das wollte ich noch sagen. Die Selbstverletzung hat 2014, also ab dem Zeitpunkt, als ich in der Klinik war, hat sie erstmal aufgehört. Aber ich habe trotzdem in den Jahren danach dann immer wieder Rückfälle bekommen. Ja, wo ich mich halt dann einfach wieder geschnitten habe und ja.
Krass.
Ja. Ja,
ja, das ist halt wirklich, also ich glaube, vielen ist es nicht bewusst, was da wirklich passiert. Das ist ja eigentlich, das ist so heftig. Du stehst ja im ständigen Konflikt mit dir selbst eigentlich. Ja, so, auf der einen Seite, du wünschst, dass es irgendwie aufhört, auf der anderen Seite kommst du aus diesem Teufelskreis gar nicht alleine raus, aber du, in dem Augenblick belügst du dich eigentlich noch selber, ja, und
absolut. Das
ist, finde ich, so total traurig, das ist ja mit vielen Themen so, also das ist ja auch mit Alkoholsucht gleiches Spiel, ja, also für Alkoholiker ist Alkohol komplett normal, die belügen sich ja die ganze Zeit und reden sich ein, dass es normal ist.
Ja.
Was sie da machen und sie müssen erst an den tiefsten Punkt kommen, um zu begreifen, dass da irgendwie, dass sie nicht so nicht weiterkommen und dann lassen sie sich erst helfen.
Ja.
Und das finde ich hier halt auch schon total traurig, weil einfach, also wenn man Joanna jetzt so vor sich sieht und das werdet ihr bestimmt auch, die ist total ein lebensfroher Mensch, also so kam sie mir mal rüber, klar, sie hat schon ihre Momente gehabt, wo man dann schon gemerkt hat, dass es so auch mal depressive Stimmung gab, aber jetzt nicht so, dass es überwiegend war. Also so in der Zeit, wo wir uns sehr, sehr intensiv kennengelernt haben. So. Und dann ist es umso trauriger, das irgendwie zu hören, dass es ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das bewegt einen schon so ein bisschen, wenn man dann natürlich auch so jetzt, wenn man die Geschichte nochmal hört, ich kenne sie ja schon so ein bisschen, aber wenn man sie dann halt einfach nochmal hört, okay. Und dann bis 2020, und dann 2020 kam dann nochmal irgendwie eine Geschichte, weil du gesagt hast, da gab es noch irgendwie so ein Gap. Weil wir haben uns ja 2023 kennengelernt, für alle nochmal. 2023 waren wir beide in der Klinik, also zum Ende des Jahres hin. Das war, glaube ich, August, September rum, ne? So, ich glaube, das war so die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben.
Ja.
Und davor ist ja bei dir im Leben auch noch richtig viel passiert. Ja,
ja, ganz, ganz viel.
Auch Schicksalsschläge und so, ja.
Ja. Ja, also, wie gesagt, also noch bevor 2020 hatte ich immer wieder Momente, wo es mir übel ging und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, so, okay, es stimmt etwas nicht, es ist was nicht in Ordnung und ich glaube nicht, dass meine Depressionen weg sind, weil ich ja versucht habe, mir das irgendwie abzusprechen, ja, du hast keine Depressionen mehr und dir geht's gut und was weiß ich das. Und ja, 2020 hat meine Mutter dann die Diagnose Brustkrebs bekommen und das war auch ganz, ganz heftig. Für mich, weil meine Mama war immer mein Lieblingsmensch und der Mensch, der mich gehalten hat. Und dann zu wissen, okay, dass dieser Mensch jetzt erkrankt, ist echt schon hart gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt war es wirklich so, dass sie hat dann OPs gemacht und sich behandeln lassen. Und es war eigentlich relativ gut alles. Trotzdem war es halt eine sehr schwere Zeit für uns alle. Und ich habe mich dann entschieden, wieder zur Therapie zu gehen. Diesmal von mir aus. Und ich habe dann auch einen Therapieplatz bekommen. Das war dann, glaube ich, Anfang 2021. Und
das war ambulant dann, oder wie?
Also, ja, genau. Ja. Also ich habe halt ein paar Therapeuten halt angerufen und wurde auf Wartelisten gesetzt. Und ich glaube, ich musste bei ihm 3 Monate warten und dann konnte ich bei ihm anfangen, halt direkt mit einem Therapieplatz.
Okay.
Ja, und ja, dann bin ich da erstmal hingegangen und ich war tatsächlich nicht oft bei ihm, weil mir die, also ich bin nicht warm mit ihm geworden einfach. Es hat nicht so gepasst. Für mich war das nicht passend einfach, ja. Anders kann ich es gar nicht sagen. Ja, dann im April 2021 hat dann meine Mutter weitere Diagnosen bekommen, Lungen- und Leberkrebs. Und das, ja, hat mich dann richtig rausgehauen aus meinem Leben. Und es war richtig, richtig schlimm. Und es hat sich erst keiner getraut, mir das zu sagen. Also meine Mama hat es mir nicht selber gesagt. Dann sollte es mein Stiefvater eigentlich sagen. Der hat sich aber auch nicht getraut, mir das zu sagen. Und dann hat es mein Bruder gemacht. Und das war so, so schlimm für mich. Und ich habe viel geweint und viel mit meiner Mama geredet und ja, habe irgendwie versucht, ja, aufzustehen und ihr zu helfen und was weiß ich das. Ja, zu der Zeit habe ich auch noch die Ausbildung gemacht und das war natürlich dann auch alles sehr, sehr viel. Ich musste in die Schule fahren, ich musste arbeiten gehen, dann war das mit meiner Mama und ja, die Psyche hat halt dann nicht mehr lang mitgemacht und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ich habe jetzt einen Burnout, weil ich lag auf der Couch und ich konnte nicht aufstehen. Ich hätte noch so viel zu tun gehabt, aber ich konnte einfach nicht aufstehen.
Genau, genau. Nämlich das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Wie haben sich denn so diese Depressionen alles, wie hat sich das alles bemerkbar gemacht? Weil das ist bei jedem Menschen anders. Ich glaube, es ist bei uns beiden auch anders. Klar, ey, also richtig heftig, wenn ein wichtiges Halteband in deinem Leben wegbricht, was das mit einem macht.
Ja.
Ja, das wird auch teilweise total unterschätzt, ja, was da auch psychisch noch hinten dran passiert, ja.
Absolut.
Ja, aber erzähl mal weiter, also erzähl mal, wie haben sich bei dir Depressionen bemerkbar gemacht? Genau.
Ja, wie gesagt, halt unter anderem halt einfach dieses, du willst was machen, kannst es aber nicht, weil dir die Kraft dazu fehlt. Du hast ein total schlechtes Gewissen, weil du denkst so, ey, die Wohnung sieht aus wie scheiße. Du, keine Ahnung, solltest jetzt mal wieder duschen gehen.
Ja, das ist das Beste eigentlich. Die ist eigentlich alles scheißegal irgendwie, ne?
So,
das ist
eine
Scheißegal-Einstellung dann auch.
Ja, und du denkst dir einfach nur so, Alter, ich kann jetzt nicht. Ich kann nicht aufstehen, mir fehlt die Kraft. Es ist, als würde jemand dich nach unten ziehen oder an die Couch fesseln. So, du kannst nicht aufstehen. Und ja, also unter anderem waren das so die Sachen, die es dann ausgemacht haben. Oder natürlich, ich hatte ganz, ganz oft und ganz, ganz lange schon Suizidgedanken, dass ich gesagt habe, ich schaffe das alles nicht mehr und ich keinen Grund gesehen habe, weiterzuleben, außer halt meine Mama, die ich hatte. Und halt meine Familie natürlich, also meine Brüder. Und ja, dann saß ich halt oft da und dachte mir so, ja, lohnt sich das jetzt überhaupt? So.
Hast du denn jemand von den Suizidgedanken und so erzählt? Also hast du das so für dich irgendwie so verarbeiten wollen oder so? Oder wie? Weil das ist ja dann schon richtig gefährlich. Also vielleicht, um alle mal so ein bisschen abzuholen, so Depressionen, also man hat es ja auch gehört, also es gab ja mal diesen, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von diesem berühmten Torhüter, der sich ja dann auch, ich glaube, von Zug geschmissen hat oder so, aus Depressionen heraus und so, wo man das nicht frühzeitig erkannt hatte, der das so gut versteckt hat. Schade, dass ich gerade nicht auf den Namen komme. Aber ihr wisst bestimmt, wen ich meine. Genau, und das ist halt, das unterschätzt man halt, dass Depressionen, dass man das, dass die einen an so einen Punkt bringen, wo man ganz tief im Leben ist und aus diesem tiefen Punkt eigentlich fast nicht mehr alleine rauskommt.
Ja.
Das ist ein totaler Teufelskreis. Das ist richtig, wirklich Depressionen. Das ist kein witziges Thema, ja. Das ist wirklich total ernst zu behandeln und man braucht definitiv Unterstützung, wenn man Depressionen hat. Also ich bin der Meinung,
absolut.
Ansonsten wiederholt sich das Thema nämlich immer wieder, weil man lernt dadurch ja auch, wenn man Unterstützung bekommt, mit dem Thema umzugehen. Also was passiert das nächste Mal, wenn ich sie bekomme? Wie kann ich mich dann selber schon schützen, bevor das überhaupt so weit kommt, dass man an dem Tiefpunkt anlangt? Weil Depressionen machen sich bemerkbar. Ich würde jetzt behaupten, auch von mir, dass ich das schon merke, wenn ich Depressionen bekomme. Also ich merke das richtig. Also das können nur kleine Auslöser sein, das kann aber auch irgendwas sein, was mich wahnsinnig triggert in meinem Leben, was mich immer wieder bringt. Wenn ich einen Triggerpoint erkannt habe, dann ist es so, dass ich dann wenigstens sagen kann, okay, ich bewältige den auf irgendeine Art und Weise oder schiebe den zur Seite. Ne? Und genau, also hast du mit irgendwem über dieses Suizidthema dann gesprochen?
Ja, also meine ersten Suizidgedanken hatte ich ja schon mit 11, 12 Jahren.
Boah.
Ja.
In dem Alter schon. Ja,
es war halt, du wurdest die ganze Zeit fertig gemacht, hast dich nicht sicher gefühlt und. Und dann dachtest du, das ist der einzige Ausweg. Das hatte ich damals meinem Therapeuten erzählt, dass ich die Gedanken habe und so. aber die Suizidgedanken zu dem Zeitpunkt, also jetzt 2021, habe ich niemandem erzählt, weil ich gedacht habe, es gibt gerade Wichtigeres als das. Ja, also meine Mutter hatte die Diagnose und die waren alle eh schon fertig. Warum soll ich jetzt noch mit dem Thema um die Ecke kommen, dass ich mich jetzt hier umbringen möchte, so, ne? Also deswegen hatte ich das für mich behalten, was natürlich nicht der richtige Weg war, weil im schlimmsten Fall hätte ich es gemacht. Und dann, was hätte das gebracht, so, weißt du? Ja.
Ja, du hättest auch halt einfach nicht für deine Mutter da sein können, oder sage ich jetzt mal so, die letzten Tage deiner Mutter noch miterleben können, so, ne? Und das ist halt auch, also sich das dann auch vorzuwerfen, dann irgendwie mal hätte. Und ich weiß, was du meinst. Also ich bin da voll bei dir. Also ich glaube auch jeder, fast alle Zuhörer können sich da voll reinversetzen in diese Lage. Dass man sich dann versucht, so rauszuhalten einfach, obwohl es eigentlich falsch ist, ja, obwohl du eigentlich mindestens genauso gefährdet bist wie deine Mom damals, ja, also einfach weil die Psyche, und das hatten wir auch schon in dem Intro angedeutet, die Psyche kann alles vereinen, die kann einem zu allem bewegen. Ich habe selber nicht geglaubt, ich muss es selber feststellen, aber dazu kommen wir dann in der nächsten Folge. Es ist wirklich heftig.
Ja. Absolut. Ja.
Okay. Ja, und dann, 2020, 2021, und dann jetzt bis 2023.
Okay.
So, und der letzte Gap. Okay, jetzt wird's krass.
jetzt wird's krass, ja, wirklich. Ja. Also, wie gesagt, meine Mutter hatte ja die Diagnose bekommen. Und im Endeffekt konnte ich zugucken, oder wir alle konnten zugucken, wie es ihr Tag für Tag schlechter ging. Irgendwann konnte sie nicht mehr so viel machen, sie hat die Kraft verloren, sie konnte nicht mehr laufen und konnte auch nicht mehr essen und was weiß ich das. Also ich rede jetzt über ein paar Monate, aber man konnte wirklich das... ging rapide bergab und wir haben alles versucht. Wir haben nachgeguckt, wo kann meine Mutter hingehen, dass ihr richtig geholfen wird. Sie hat Chemo dann gemacht. Und irgendwann kam dann aber raus, dass der Krebs schon gestreut hatte. Überall hin, im Hirn und wo auch immer. Also im ganzen Körper war der Krebs. Und dann haben die Ärzte gesagt, sie können sich darauf einstellen, dass das letzte Weihnachten ihr letztes bleiben wird. Und das war dann natürlich eine Ansage. Ja, und zum Schluss hin war sie wirklich so schwach, dass sie dann eigentlich nur noch im Bett lag. Sie wurde auch sehr vergesslich. Also ich war zum Beispiel an einem Tag bei ihr und bin dann kurz eine rauchen gegangen, kam wieder und sie so, ach, was machst du denn hier? Also sie hat das in der kurzen Zeit vergessen. Ja, es war schon echt heftig und dann wird es halt immer krasser und krasser. Und am Ende hat mein Stiefdad meine Mutter viel gepflegt. Ich bin auch immer rübergekommen, ich habe direkt ums Eck gewohnt. Meine Brüder haben geholfen. Und ja, dann kam halt der Tag, ne, an dem sie dann halt verstorben ist. Ich war morgens noch bei ihr. Und wir haben geholfen. Und dann habe ich mal nachmittags halt den Anruf bekommen, dass sie halt jetzt verstorben ist. Und da ist halt meine Welt dann komplett eingebrochen.
Verständlich natürlich,
ja. Ja, also das war dann heftig, weil halt natürlich erstmal ein Schock. Ich bin durch meine Wohnung gerannt und dachte mir, scheiße, was mache ich jetzt? Was mache ich? Und auch die Tage danach, es war halt eine sehr, sehr intensive Zeit und eine sehr schreckliche Zeit. Also die schlimmste eigentlich in meinem Leben, ist so. Und ihre Beerdigung war dann eine Woche später. Und das war auch der Zeitpunkt, also eigentlich ihr Todestag, war auch der Zeitpunkt, wo ich mich krass geändert habe. Also ich bin jetzt eine ganz andere Person als davor. Hm. Ich war früher immer, ich bin viel rausgegangen, ich war immer unter Leute und hier immer Witze gemacht und was weiß ich, die Witze mache ich immer noch, aber ich bin eigentlich jetzt ein Stubenhocker geworden, ich bin introvertiert geworden, also ich bleib gerne zu Hause, ich möchte nicht unter viele Leute und, ich bin viel ruhiger geworden. Es hat mich schon krass, krass verändert. Ja, und die Monate danach war es so, dass es dann alles so schlimm war, ich konnte nicht mehr arbeiten gehen. Ich lag eigentlich immer nur rum und lag vor mich hin und habe mich gefragt, für was mache ich das? Jetzt ist das Wichtigste in meinem Leben weg. So, was habe ich jetzt überhaupt noch? Also klar, ich hatte meine Brüder, um Gottes Willen, also ich will das jetzt nicht kleinreden, dass meine Brüder nichts sind. Also die sind mir unglaublich wichtig. Aber meine Mama war einfach meine Stütze und die ist weggebrochen. Und dann saß ich halt da und dachte mir so, ja gut. Ich habe dann in der Zeit meinen jetzigen Freund kennengelernt und ja, hatte dann eigentlich so gesehen, man kann schon so sagen, eine Kurzschlussreaktion. Ich habe gesagt, so, reicht, ich will hier weg, ich will hier raus, ich will diese Stadt nicht mehr sehen. Hier ist so viel Scheiße passiert.
Die Flucht, ne? Die Flucht einfach dann, ne?
Ja, also das war wirklich eine Flucht aus dem Ganzen. Ja, dann bin ich kurzerhand halt hierher gezogen und war dann 3 Monate noch hier arbeitslos, weil ich habe natürlich erstmal einen neuen Job gebraucht. Und dann habe ich von 0 auf 100 angefangen zu arbeiten. Ich war davor ein Jahr lang nicht arbeiten.
Das ist natürlich dann schon krass, ne? Ohne Wiedereingliederung oder irgendwas, ne?
Ja. Ja, vor allem, dann kommst du zu einem neuen Arbeitgeber und willst ja nicht direkt mit dem ganzen, keine Ahnung, das breitreten dort, weißt du? Also klar. willst du nicht direkt sagen. Ja, stell dir mal vor, Bewerbungsgespräch. Ja, servus, also ich habe Depressionen und also kann sein, dass ich mal ab und zu ausfall, so, ne? Also stellen Sie mich bitte ein. Also wer nimmt dich dann so, weißt du? Hast du das Gefühl?
Ja.
Ja, und dann war es halt so, da ich in der Pflege arbeite, Schicht arbeite, 100% arbeite oder gearbeitet habe, gab es halt plötzlich keine Zeit mehr mit, okay, ich denke darüber nach, wie geht's mir überhaupt? Gibt es irgendwas, was ich gerade bewältigen muss oder sonst irgendwas? Es war einfach nur arbeiten, nach Hause kommen, schlafen. Und ich habe gemerkt, okay, die Albträume werden wieder schlimmer. Ich habe meinen Kiefer wieder gepresst und so weiter. Und ich habe halt einfach weitergemacht. Ich habe einfach durchgezogen und geht schon, ich funktioniere schon. Und dann sind wir im Jahr 2023 angekommen. Und ja, es war dann Juli. Und ich sollte dann die Ausbildung zur Fachkraft anfangen. Und ich war eigentlich noch so, okay, mache ich's nicht. Ja, aber ich habe dann mich halt entschieden, es zu machen. Und dann bin ich mit einer Arbeitskollegin nach Mainz gefahren. Und die hat mir die Schule gezeigt. Und dann ging's halt los, ne? Symptome haben gekickt, mir wurde übel, mir wurde schwindelig, ich wusste gar nicht, was los ist. Ich habe Angst bekommen, ich habe richtige Panik bekommen. Ich dachte, was ist jetzt los? Was ist mit meinem Körper los? Ja, bin dann ins Krankenhaus auch gekommen. Die haben mir was gegen Übelkeit gegeben und haben mich dann nach Hause geschickt. Mein Hausarzt hat mir auch in dem Moment nicht zugehört. Dachte ich mir auch, okay. Bin dann wieder arbeiten gegangen eine Woche. Aber mir war durchgehend übel, mir war schwindelig. Ich hatte Kopfdruck, ich hatte Kopfschmerzen. Es war irgendwie alles einfach scheiße und ich bin einfach irgendwie durch den Tag gekommen und habe nur geguckt, dass es auch meinen Bewohnern gut geht und dass ich da alles erledige, was ich erledigen muss und bin dann aber auch ein paar Mal früher nach Hause gegangen und irgendwann dachte ich so, nee, ich kann das nicht mehr, mir geht es nicht gut, ich weiß nicht, was los ist. Zu dem Zeitpunkt dachte ich aber nicht, dass das psychisch ist, sondern ich dachte, nein, das ist was Körperliches, ich muss irgendwas haben.
So viele.
Hallo. Ja.
Ja. Ich jemanden. Das wird nachher noch richtig witzig in Folge 3. Folge 2 dann, sorry. Das wird dann richtig komisch noch, ja? Da gibt es auch noch ein paar Storys zu erzählen, ja? Ja, ja. was die
Psyche so macht. Ja, ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, jo, das ist nicht meine Psyche, so, es ist was Körperliches, mir ist übel, ich habe so einen krassen Kopfdruck, ne, das kann nicht von der Psyche kommen.
Ja. Ja. Klar. Joanna, jetzt wissen wir.
Ja, ja. Ja, ich bin dann noch zwischenzeitig, war ich dann im Krankenhaus in Worms, da haben sie mich dann auch kontrolliert. Ich hatte dann eine Magenschleimhautentzündung wegen Tablettenfressen, ne? Kopfdruck und so. Hauptsache geht weg.
Ja.
Ja, und dann war ich noch zu Hause. Ein paar Wochen, ich bin nicht mehr rausgegangen, ich habe Angstzustände bekommen, ich konnte nicht mehr schlafen, ich bin jede 20 Minuten aufgewacht, hatte volle Panik, ich habe nur geschwitzt und ich konnte mich keine 5 Minuten unterhalten, ich konnte kein Licht sehen, ich konnte keine Geräusche hören, nichts. Mir hat der Kopf wehgetan, meine Augen haben mir wehgetan, mir war einfach nur kotzübel und es ging ein paar Wochen lang so und mir ist natürlich meine Lebensqualität komplett weggegangen. Mein Freund hat in der Zeit alles versucht. Der hat mir immer irgendwelches Zeug mitgebracht, das eventuell helfen kann. Oder, keine Ahnung, hat versucht, mit mir zu meditieren und so ein Scheiß. Also der hat wirklich alles versucht, aber hat natürlich alles nichts geholfen. Und irgendwann war es halt dann auch wieder an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich kann das nicht mehr, ich will nicht mehr und es muss jetzt was passieren, sonst muss ich mich verabschieden, so. Und ich habe das nicht
auch. Wieder an so einem Tiefpunkt gewesen, ne? So richtig krassen Tiefpunkt wieder. Also du warst eigentlich wieder da, wo du vorher war es vielleicht noch eine Stufe krasser, weil es ist ja immer so, man kriegt es immer so schön vom Psychologen irgendwie erklärt, so macht so ein Glas Wasser irgendwie, das ist voll und dann wird immer drauf gegossen, oben noch, und es läuft immer über.
Ja.
So, und so ist das quasi eigentlich. In dem Zustand befindet man sich. Also das Glas läuft permanent über. Und das ist die Psyche, die überläuft.
Ja, absolut. Ja. Genau so war's.
Oh, krass. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt, wir beide, ne? Hatten wir unser erstes Date in der psychischen somatischen Klinik in Alsei. Kann man ruhig mal erwähnen, das ist die Rhein-Hessen-Klinik. Wo ich ein bisschen Werbung für machen auch. weil ich glaube, die haben uns schon sehr geholfen.
Ja.
Ja, und da haben wir uns das erste Mal dann kennengelernt, ne? Da warst du dann an dem Punkt, wo dann selber, also hast du dich, jetzt mal die andere Frage, hast du dich selbst eingewiesen oder wurdest du mehr oder weniger eingewiesen damals dann?
Also es war so, dass mein Freund das ausgesprochen hat, was ich gedacht habe die ganze Zeit. Er hat mich dann gefragt, ob ich nicht doch stationär möchte in der Klinik. Und ich habe dann so geweint, weil ich einerseits erleichtert war, dass er es ausgesprochen hat. Und andererseits hatte ich natürlich totale Angst. Und er hat dann den Notarzt gerufen und hat halt gesagt, ja, hier Suizidgedanken, dies, das, und die haben mich dann halt mitgenommen nach Alzey und da war ich dann 4 Tage in der geschlossenen und habe dann das erste Mal eine Tabor bekommen.
Erzähl mal ein bisschen, wie das in der geschlossenen abläuft. Ich glaube, das ist für ganz viele richtig interessant. Also es gibt ja die Unterschiede, nur mal für euch, es gibt ja die Unterschiede geschlossene und offene Anstalt. So. Die geschlossene ist natürlich für die richtig harten Trocken und da wird schon ein bisschen was erzählen.
Ja. Also, ich sag euch ehrlich, es ist krass. Also, wenn da draußen jemand irgendein Kind hat, das gerade am Grab dreht, einfach mal da reinschicken. Das wird so ein fieses
Kind. Ja. Fortgeschrittene.
Wirklich. Also, das ist schon hardcore, das muss ich schon sagen. Also, ich war jetzt nur 4 Tage da drin, aber ja, was soll ich sagen? Ich hab direkt wieder angefangen zu rauchen. Also ich habe einen Monat nicht geraucht. Ich habe direkt meinen Freund geschrieben, ich brauche Zigaretten.
Stimmt, ich habe auch rauchen nicht kennengelernt, jetzt wo du sagst.
Ja. Also es war wirklich...
Joanna, wird direkt notiert in die Akte hier.
Ja, da waren halt Robert. So wirklich... Ja, da waren halt wirklich so Leute, die ihr Zimmer angebrannt haben. Die immer rumgeschrien haben, die Drogen reingeschmuggelt haben oder ja, es lagen Ausscheidungen auf dem Flur rum und sowas halt, ne? Also es war schon echt heftig, so. Das ist, die geschlossene ist echt nichts für schwache Nerven.
Aber ich sag dir, aber ich sag dir ehrlich. Ja. Ja, aber ich sag dir ehrlich, es ist trotzdem, ich bin dankbar, dass ich dort war im Endeffekt, weil ich trotzdem, mir wurde schneller geholfen, als wenn ich, keine Ahnung, wieder Monate auf dem Therapieplatz gewartet hätte. Ja, nach 4 Tagen bin ich ja dann rausgekommen und bin dann ja in unsere Hood gekommen.
Genau, in unsere offene Hood.
Ja, Mann.
So, nochmal zum Verständnis für alle, also von der geschlossenen in die offene gekommen. Genau, das ist so ein Prozess, den man eigentlich normalerweise immer hat. Ich glaube, es ist selten der Fall, dass man von der geschlossenen direkt entlassen wird.
Naja, wird man eigentlich nicht.
Ja, wobei wir auch jemanden kennengelernt hatten, glaube ich, der da schon ein paar Monate drin hockt, ne? Da gab es auch so einen Spezialfall.
Ja. In dem Sinne. Ja, der war da dann schon fast ein Jahr, also das ist schon echt heftig.
Ja. Also das wünscht man natürlich auch keinem, ne? Also vielleicht für euch, für das zum Verständnis, bei geschlossenen wird man vor allem medikamentenmäßig erstmal richtig eingestellt. Ja, also ja. Da geht es erstmal um die Medikamente, die man bekommt und nicht primär um die Person an sich, also jetzt richtig krasse psychologische Gespräche oder irgendwelche Programmpunkte oder sowas hat man da eigentlich, glaube ich, weniger, Joanna. Also korrigiere mich, wenn es nicht der Fall ist, aber das ist das, was ich mitbekommen habe damals aus der Zeit.
Ja, also das Einzige, was du in der geschlossenen angeboten bekommst, ist Ergotherapie und Sportangebote. Das ist das Einzige. Also da wird wirklich nur geguckt, dass du irgendwie einigermaßen stabil wirst. Und vor allem wird halt natürlich drauf geguckt, dass du dir selbst nichts antust. Also das hat jetzt nicht nur schlechte Seiten und nicht nur verstörende Seiten, um Gottes Willen. Es hat auf jeden Fall Vorteile, ne? Also wenn du weißt, okay, wenn ich jetzt alleine zu Hause bin, dann würde ich mir was antun. Da kannst du es halt nicht, weil es Leute gibt, die du ansprechen kannst, die auf dich aufpassen und was weiß ich das. Also das war dann schon gut.
Ja,
und wie gesagt,
dann kamst du auf die offene und dann wurde ja, also damit immer so, also okay, dann kamst du auf die offene und dann, wir kommen ja nochmal in einer anderen Folge so ein bisschen auf das Thema zu sprechen, was in so einer Klinik passiert, wie der Ablauf ist, Aufnahme, was man da für Programmpunkte hat, wie einem geholfen wird und so, da kommen wir in einer anderen Folge nochmal zu sprechen, aber da gab es dann auch nochmal eine finale Diagnose dann bei dir und die Diagnose lautete bei dir dann damals, also 2023, als wir uns kennengelernt haben in der Klinik?
Ja, eben auch Depressionen und Panikattacken wurden mir halt diagnostiziert.
Und jetzt bist du ja nochmal in ambulanter Behandlung. Ne? Du hattest ja dann noch, du bist ja dann noch irgendwie auch noch in so eine, ich glaube, Ganztagsklinik oder sowas. Bist du dann auch noch gegangen. Und jetzt wurde ja nochmal irgendwas diagnostiziert bei dir, ne?
Ja, also ich war nach Alzey, war ich ja in dieser Tagesklinik. Und ich hatte eine super Therapeutin, wirklich, ich war so zufrieden mit der, die war richtig super. Und die hat nicht nur oberflächlich da irgendwie geguckt oder so, wir sind wirklich auch in die Tiefe gegangen und da wurde mir halt eben, ja, Depression nochmal diagnostiziert und halt Angststörung. Und da kam dann der erste Verdacht auf, dass ich vielleicht Borderline haben könnte. Also
gibt es auch verschiedene Stufen von Borderline, ne?
Ja, also Borderline ist ein ganz, ganz großes Feld, das ganz, ganz unterschiedliche Aspekte einfach hat und bei jedem anders ausgeprägt ist. Also ja, da kam auf jeden Fall das erste Mal so der Verdacht auf und das haben auch 2 Therapeuten dort unabhängig voneinander mir gesagt, dass die das vermuten. Und jetzt bin ich eben noch in ambulanter Therapie und da wurde das jetzt halt diagnostiziert, dass ich auch Borderline habe.
Okay. Also für alle irgendwie, also ich bekomme es ja selbst im eigenen Leib zu spüren, einen Therapieplatz zu finden, ambulanten, ist in Deutschland nahezu, also ich will nicht sagen unmöglich, also wenn man jetzt wirklich ja unbedingt was braucht, zu dem Zeitpunkt, man findet einfach nichts. Man kommt auf eine Warteliste. Das heißt dann teilweise Psychologen, Warteliste von 1, 2, 3 bis hin zu 5 Jahren irgendwie, wo man dann abgebügelt wird. Also was Deutschland, das Gesundheitssystem betrifft, in diesem Punkt sind wir echt grottig. Das muss man leider echt so sagen.
Absolut.
Da muss echt noch viel dran gearbeitet werden. Das können sich aber mal hier andere Leute auf die Schulter, ne? So, ne? Wir wollen jetzt keine Namen nennen hier, wir wollen jetzt hier politisch irgendwie um uns schlagen oder so in diesem Podcast, sondern es geht ja prima um Krankheiten, genau. Also gut, Diagnose, dann erzählst du mal ein bisschen was zur Behandlung. Also was war denn jetzt in Alzey, was waren denn die Behandlungsmethode? Also hast du einmal Medikamente bekommen wahrscheinlich, welche waren das?
Ja, ich habe in Alzey hatte ich Antidepressiva bekommen. Mhm. Das war dann mein viertes Antidepressiva, das ich ausprobiert habe. Ich hatte in der Vergangenheit dann schon 3 Stück probiert. Mhm. Bei denen ich aber entweder gar nichts gemerkt habe. Also das Medikament braucht ja immer eine Weile, bis es anschlägt. Und bei dem einen habe ich nichts gemerkt, bei dem anderen hatte ich nur Nebenwirkungen. Das andere hatte ich nach 3 Tagen abgesetzt, weil ich es gar nicht vertragen habe. Und dann habe ich halt jetzt das bekommen, was ich jetzt immer noch habe. Mhm. Und das wurde bei mir ganz, ganz langsam angesetzt, also bei 25 Milligramm, was halt für das Medikament gar nichts ist.
Ich wollte gerade sagen, das fängt ja erst, so, das waren immer so das, was wir gehört haben, so ab 100 überhaupt richtig an zu wirken erst, ne?
Ja.
So,
ja. Genau, deswegen, Das war wirklich sehr, sehr, sehr wenig, aber einfach, weil ich so schlechte Erfahrungen auch davor hatte und da schon irgendwo Schiss hatte, dass ich mir jetzt da Tabletten wieder reinpfeife und ich irgendwelche Nebenwirkungen bekomme. Mhm. Und ja, zuerst hatte ich keine Nebenwirkungen und das Einzige, was ich bei dem Medikament hatte, ist, dass ich angefangen habe zu zittern. Das ging aber dann, glaube ich, nach 1-2 Wochen weg, das Zittern. Hm.
Der hat auch jede andere Nebenwirkung. Ja. Also es fängt von Zittern an. Ich werde auch noch nachher was in der nächsten Folge bei mir, was da passiert ist, quasi dazu noch was sagen. Das war noch ein bisschen krasser dann. Hm. Genau, aber ja, und am schlimmsten ist, wenn du darüber noch nicht mal aufgeklärt bist, über die Nebenwirkungen. Das wurde ich nämlich damals nicht. Sondern mir wurde das Medikament lediglich dann gegeben. Und dann wurde ich damit mehr oder weniger allein gelassen. Ja, das ist dann richtig schön, weil wenn man wie ich dann jemand ist, der bei dem Angststörung diagnostiziert wurde, da ist das natürlich richtig fatal. Ja, aber dazu kommen wir in Folge 3. Ja. Würde ich schon mal drauf freuen. Genau, also Diagnose, Behandlung, also eigentlich primär medikamentös. Hast du sonst irgendwas, was du jetzt täglich an die Hand nimmst, um dir selbst zu helfen einfach? Also losgelöst von Medikamenten jetzt? Also machst du irgendwelche Übungen oder das interessiert Leute wahrscheinlich auch. Also ich denke, Medikamente alleine geht ja wahrscheinlich nicht, sondern gut, du machst Therapie. Also du bist ja in ambulanter Therapie. Das heißt, Sprechen ist ganz wichtig. Das merken wir ja auch. Deswegen machen wir auch diesen Podcast. Das ist für uns ja natürlich auch eine Art von Selbsttherapie.
Ja.
Darüber offen zu reden. Das ist eine Form, dann medikamentös, hast du gesagt, und gibt es sonst noch irgendwas, was du jetzt irgendwie machst? Jetzt gerade bei Depressionen, was machst du bei Panik? Gibt es da irgendwas, was du dir in die Hand genommen hast? Irgendwie, manche haben ja so, es gibt da verschiedene Methoden, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, es gibt so Bänder, es gibt so Bälle, die einen so ein bisschen Skills ablenken sollen, das sind einfach so Skills, genau, John hat es gerade vorgenommen, einfach Skills, die man so nennt, und da gibt es verschiedene einfach, das haben wir damals auch in der Klinik nochmal kennengelernt. Und da hat jeder seinen eigenen Skill, den er nachher verwendet, der ihm am besten tut. Es können auch Gerüche sein zum Beispiel, ja, also richtig krasse Gerüche. Hm. Genau. Hast du da noch irgendwas?
Also, ich muss ehrlich sagen, dass ich da noch in der Übung bin auf jeden Fall. Ich habe mir Skills zugelegt. Eben wie du sagst, solche Bälle habe ich. Und wenn es ganz krass wird, dann, es gibt ja diese Anspannungslevel. Mhm. Und wenn es ganz krass wird, dann hilft bei mir zum Beispiel Schärfe. Ich bin ein Mensch, ich kann scharf nicht ab. Also kleinste Schärfe und ich denke, um Gottes Willen, das war's.
Ja, siehst du, das ist richtig gut, das haut dich halt sofort weg. Also es sind halt so, das sind halt so richtig krasse Skills. Also so Schärfe oder Gerüche oder sowas, das ist, glaube ich, schon so das Nonplusultra. Also ich glaube, was Krasseres gibt's nicht. Auch mit Kälte und sowas zu arbeiten. Manche nehmen sich dann auch so Eisblöcke oder sowas und legen sich einfach in die Hand, also greifen ins Gefrierfach rein und holen sich das, um sich aus dieser Situation zu befreien. Für einen kurzen Augenblick, weil das sind ja immer so Momentaufnahmeeffekte, die dann entstehen. Einfach sich da rauszureißen. Ja.
Ja.
Okay. Ja, also bist du noch so ein bisschen in der Findungsphase eigentlich immer noch so. Ja.
Also mit den Skills auf jeden Fall und diese auch anzuwenden. Es ist eine Gewohnheitssache und ja, man muss das üben und man muss rausfinden, welcher Skill hilft mir jetzt wirklich und was kann ich wo verwenden. Ich schaue aber drauf, dass ich
mir mehr Zeit für mich nehme, wenn ich merke, dass mir gerade etwas zu viel ist, dann äußere ich das auch und sage so, ey, ich kann gerade nicht, ich brauche meine Ruhe oder sonst irgendwas. Ich habe angefangen, die Sachen zu akzeptieren, dass ich diese Erkrankungen habe und dass es auch okay ist, einen schlechten Tag zu haben, einen Rückschlag zu haben und. Und ich habe, ich versuche, Geduld mit mir zu haben. Also, wenn etwas nicht gleich klappt, dann ist es halt so, dann akzeptiere ich das halt irgendwie, auch wenn es schwer fällt und man denkt so, ja, nicht schon wieder oder keine Ahnung. Ja, das ist halt so das. Und ich teile mich halt auf jeden Fall mit. Also ich rede mit Menschen drüber, wie es mir geht, auch wenn es nicht immer klappt, weil ich gerne meine Maske aufhabe und haha, mir geht's so gut. Aber ja, das sind so meine Sachen, die ich im Moment so mache. Es gibt auf jeden Fall noch ganz, ganz vieles, was ich noch lernen muss, üben muss. Aber ja.
Okay. Aber du bist ja dann schon relativ weit wie. Also meine ganz, ganz interessante Frage eigentlich, also wie hat denn dein Umfeld drauf reagiert auf deine Krankheit? Also du bist ja ein sehr offener Mensch eigentlich. Also so habe ich dich wahrgenommen, obwohl du am Anfang gesagt hast, du bist sehr introvertiert. Ich habe dich da, ja, ich gebe dir irgendwo auf der einen Seite recht, du brauchst ein bisschen Zeit, bis du die Menschen kennenlernst. Das definitiv. Ja. Aber dann, wenn du die Menschen kennengelernt hast und das gesehen hast, wie die sind,
ja,
und dich positiv überzeugen, dann öffnest du dich enorm schnell.
Ja,
und,
das stimmt.
Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Also Freunde, Familie, wie haben die auf die Krankheit, also auf die Krankheiten reagiert, psychischen?
Also ganz, ganz früher, also als es angefangen hat, meine Mutter war natürlich total besorgt und traurig und erschüttert davon. Die hat aber mich unterstützt, wo es nur ging. Die hat mir geholfen, wo es nur ging und. Wie meine beiden Brüder damals drauf reagiert haben, das kann ich gar nicht so wirklich sagen, weil der eine Bruder, der war halt schon ausgezogen, ne? Also ich weiß, dass es die natürlich nicht happy gemacht hat, um Gottes Willen. Und zum anderen hatte ich aber zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich ein gutes Verhältnis, wie man halt unter Geschwistern ist halt so, ne? Ich habe mein Ding gemacht, er hat sein Ding gemacht. Aber die waren natürlich auch traurig drüber. Ja, und der Rest hat sich damals jetzt nicht so damit auseinandergesetzt. Die haben es halt erzählt bekommen und klar haben sie mir nur das Beste gewünscht und so weiter, aber ja, meine Freunde, die haben das eigentlich immer schon akzeptiert. Ich bin, also als ich meine erste Ausbildung angefangen habe, das muss ich noch erzählen, da gab es einen Moment, da hatte ich Sportunterricht. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich nur mit langen Klamotten rumgelaufen bin. Und ich hatte Sportunterricht und ich dachte mir, okay, ziehe ich jetzt ein T-Shirt an oder nicht? Ich hatte ja Narben an meinem Körper, also an meinen Armen vor allem. Und dann dachte ich so, ja, wenn nicht jetzt, dann nie. Und dann bin ich da mit T-Shirt rausgegangen, das erste Mal seit, glaube, 4 Jahren oder sowas, 3, 4 Jahren, ja, dass ich mit T-Shirt mich vor anderen Leuten gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt bin ich so offen damit umgegangen, dass ich Depressionen habe. Und deswegen habe ich es auch immer eigentlich jedem erzählt, der neu in mein Leben gekommen ist, meine neuen Freunde und. Und die haben mich halt natürlich so akzeptiert und haben immer mal wieder versucht zu helfen. Aber da ich nicht so derjenige war, der viel erzählt hat, wenn es mir eben schlecht ging, ja, konnten die es halt auch nicht wissen, dass jetzt gerade irgendwie was ist. Aber an sich hat mein Umfeld eigentlich, ja, normal reagiert, würde ich sagen.
Ja, es gab schon Akzeptanz und Unterstützung auch aus dem Umfeld, ne?
Also das war schon da. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und jetzt halt, als ich dann wieder in der Klinik war und eben mit Panikattacken und so weiter, ich habe viel mit meinen Brüdern geschrieben und geredet. Klar, die haben sich auch Sorgen gemacht. Aber ja, ein bisschen Anschiss bekommen dafür, dass man mir alles aus der Nase ziehen muss. Verstehe ich. Wenn erst so gar nichts kommt und immer kommt, ja, alles geht, alles ist gut. Und dann so, ja, ich bin jetzt übrigens in der stationär in der Klinik, so, ne? Also, ja, also verstehe ich dann auch.
Ja, nee. Aber hattest du so richtig krasse Rückschläge eigentlich so? Also hattest du mal so Momente, in denen du das Gefühl hattest, dass du nicht weiterkommst? Und vor allem das Wichtigste jetzt, wie bist du mit den Rückschlägen umgegangen? Vielleicht ganz kurz einfach nur. Ja, weil absolut. Du musst dich dann irgendwie da selbst stärken irgendwie. Ja,
ja, also ich habe viele Rückschläge gehabt. Ich habe immer noch Rückschläge und ich dachte, ich komme nicht voran und das wird nie besser und. Aber früher bin ich damit umgegangen, dass ich es halt ignoriert habe und einfach weitergemacht habe. Ja, hat halt nichts gebracht, ne? Da habe ich dann nur die Panikattacken bekommen und mittlerweile hilft mir halt einfach, mir selbst Geduld zu geben, meine Ziele vor den Augen zu haben und vor allem der Wunsch auf Veränderung, dass es nicht für immer so bleibt und dass ich dran arbeiten muss und dass es Zeit braucht. Das sind so die Sachen, die mir dann halt in dem Moment helfen und mir vor den Augen zu führen, ey, du hast schon so viel Fortschritte gemacht. So, also du kannst stolz auf dich sein, auch wenn es nicht leicht ist und auch wenn es mir nicht immer gelingt, aber es ist eigentlich so. Ich kann stolz drauf sein, dass ich schon viel geschafft habe.
Ich glaube, das ist das Wichtigste, ne? Das zu erkennen einfach so, dass auch kleine Dinge, die man so auf dem Weg irgendwie auf den, so Meilensteine, ne, so kleine, die man erreicht hat, dass man die auch wertschätzt.
Ja.
Weil das vergisst man ganz gerne in seinem ganzen, ja, Alltag auch dann, der dann wieder einkehrt, ne? So. Und was sind so deine Ziele und Hoffnung für die Zukunft in Bezug auf deine psychische Gesundheit? Also gibt es Dinge, die du erreichen möchtest oder Botschaften, die du anderen geben möchtest noch so? Also ich meine, jetzt ist so Podcast ist das eine Thema. Gibt es sonst noch irgendwas bei dir? Also was sind deine Ziele und Hoffnungen eigentlich? Also so primär so, ja.
Ja, also ich möchte auf jeden Fall meine Erkrankung richtig verstehen und auch richtig damit umgehen. Das wird noch Zeit brauchen und viel Arbeit, Geduld und. Aber ich möchte auch irgendwann glücklich sein und auf die Zeit zurückblicken und sagen, hey, okay, ich hatte eine scheiß Zeit, aber es ist jetzt gut geworden. Und vor allem auch mich selbst irgendwo zu finden, Halt zu finden, mir selbst Halt geben zu können und meinen Wert auch zu erkennen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, ja, wieder zu mir zu finden, auf jeden Fall.
Das hast du schön gesagt.
Ja.
Ja. Oh Mensch, Joana. Wer jetzt Joana sehen könnte, ich glaube, ich muss noch mal einen Schluck aus der Pulle nehmen, wie Quatsch. Ich habe mir hier mal einen schönen Bordeaux eingeschenkt heute Abend, weil ich habe gedacht, mit Joana, bei so einem Gespräch, so ein tiefgründiges Gespräch, da muss noch ein guter Bordeaux irgendwie noch mit rein.
Ah ja, klar.
Ja, okay, aber es ist ja natürlich auch nicht immer leicht, wenn man den Menschen davon erzählt, irgendwie von psychischen Krankheiten, und so, stößt natürlich auch immer ein bisschen auf Widerstand. Und vor allem auch Vorurteile. Ja, wie gehst du, also was für Vorurteile, also vielleicht kannst du mal so 1, 2, 3, also was jetzt gerade so im Sinn kommt, mal irgendwie nennen, was dir so begegnet ist in deinem Leben schon. Und es gibt bestimmt auch Vorurteile, die du ganz gerne mal entkräften möchtest.
Ja, also es gibt ganz, ganz viele schöne Sprüche, die man so hört, wenn man damit offen umgeht, dass man Depressionen hat, unter anderem, ihr seid doch alle nur faul, ihr habt auch nur keinen Bock zu arbeiten.
Gerade bei Depressionen, ja. Ja,
ja, ganz viele eigentlich solcher Sprüche, auf jeden Fall, dass du faul bist, was halt absolut nett stimmt. Also, ich will arbeiten und ich möchte auch Geld verdienen, ich möchte auch meine Wohnung immer sauber halten können, ich möchte Dinge tun können. Also das ist schon echt ganz krass, was man da teilweise hört. Und ich habe früher immer mit sehr viel Wut darauf reagiert, weil ich mir dachte, wie kannst du es wagen, dir solche Sprüche zu erlauben? Du hast keine Ahnung, wie das ist, nicht aufstehen zu können und. Mittlerweile belächle ich das oft, weil ich mir denke so, okay, dann denk das halt, das ist mir egal. Ich weiß, wie es ist und das zählt. Es enttäuscht mich aber trotzdem, wenn viele noch so denken, weil, ich weiß nicht, man fühlt sich dann einfach immer nur schlecht, wenn du dann sowas hörst. Du weißt, ey, okay, du kannst jetzt, keine Ahnung, du kannst jetzt für ein paar Wochen nicht arbeiten gehen oder Monate. Und dann heißt, ja, du bist nur faul, du hast nur keinen Bock da drauf.
Ja,
so, steh doch einfach auf.
Ja.
Mach's doch einfach.
Mach doch mal. Du musst, das Geilste war, was ich mal gehört habe, du musst funktionieren. Das ist saugeil. Ja. So ein Spruch ist halt, du weißt, wen ich meine. Ich will jetzt keinen Namen nennen, weil hier ist noch Bashing und so. Aber ja, du musst funktionieren, lieber Philipp. Ja?
Ja.
So, ja, und jetzt mal machen wir so einen kleinen Schlenker, so Inspiration und Motivation. Ja, gab es denn bestimmte Personen oder gab es Lektüren, irgendwas oder Erfahrungen, die dich inspiriert oder motiviert haben während deiner Reise zur, ich sag mal jetzt, also du bist ja noch nicht 100%, also sind wir, glaube ich, beide nicht psychisch geheilt, aber so gibt auf der Reise hin, sage ich jetzt mal, zur Gesundheit, gibt es da irgendwas, also Personen?
Ja, auf jeden Fall, ich habe viele tolle Menschen auch kennengelernt, jetzt gerade auch in letzter Zeit. Ja!
Ich sag nichts, Joanna, sag nichts.
Ja, komm. Ja, und unter anderem halt auch Arbeitskollegen, mit denen ich mich dann unterhalte und die jetzt nicht, sag ich mal, das typische Weltbild haben. Dieses typische, du musst arbeiten gehen, du musst viel Geld verdienen, du musst dies und jenes und bla bla bla. Sondern die halt auch einfach andere Sichtweisen haben, die mich dann inspiriert haben, wo ich mir dachte so, ey, okay, stimmt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und das, keine Ahnung, das motiviert mich halt dann auch extrem. Und ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten oder auch eben ganz viele aus der Klinik, die ich kennengelernt habe, oder auch aus der Tagesklinik und es waren viele Menschen dabei, wo ich dachte so, okay, krass, denen geht's genauso wie
das,
mir.
Das glaubt man haben, gar nicht, wie viele Menschen betroffen sind.
Ja. Oh ja, und vor allem, was ich richtig, richtig krass fand, die Erkenntnis, dass so viele Menschen aus so vielen Bereichen, also beruflich gesehen zum Beispiel, so viele unterschiedliche Menschen sind da.
Alle durch alle
Schichten. Ja,
es ist echt so
krass. Es ist wirklich so krass, ey, wirklich. Also es kann jeden treffen, egal in welchem Alter du bist, egal was du so machst, es kann einfach jeden treffen, so.
Das stimmt, ja. So, jetzt abschließend, wir haben es jetzt gleich am Ende, du bist gleich erlöst.
Ja!
Du darfst aus der Box raus wieder, nee, darfst gleich von der Couch runter. Aber jetzt mal die letzte Frage so, oder beziehungsweise keine Frage, eigentlich ist es ein, so, mich würde mal interessieren, wenn du jemand raten müsstest, der gerade mit psychischen Erkrankungen kämpft, was wäre denn so dein wichtigster Ratschlag und deine wichtigste Botschaft? Vielleicht so in 3 Minuten.
Ja, dass es auf jeden Fall besser wird. Dass es nicht für immer so sein wird. Dass man nicht aufgeben sollte, sondern dranbleiben sollte. Wichtig zu sagen ist auch, dass niemand kommen wird und dich retten wird. Niemand wird kommen, um dir die ganzen Lasten abzunehmen. Es werden Menschen kommen, die dich unterstützen können dabei. Aber nur du selbst kannst dich retten und dir helfen. Natürlich mit Unterstützung und Hilfe suchen ist kein Zeichen von Schwäche. Das ist auch wichtig zu sagen. Und teilt euch mit. Teilt euch mit.
Aber wirklich, schöner Abschluss.
Ja.
Für unsere erste Folge. Joanna, ich danke dir vielmals, dass du dich so geöffnet hast. Das ist Hammer. Ja, also vielleicht müsste ich noch eine psychologische Ausbildung hinten dran setzen bei mir. Ja, ich hätte da richtig mich inspiriert das auch richtig. Ja, also ich finde so Menschengeschichten und gerade so, ich denke, das wird euch jetzt ähnlich gehen oder jetzt so nach der ersten Folge, wo ihr es erstmal so sacken lassen müsst und manche werden sagen, ey, ich muss die Folge nochmal hören oder ich muss irgendwelche bestimmten Teile einfach nochmal hören,
weil es echt so krass
war. Tut es, ja. genau, also in diesem, also jetzt mal abschließend noch zu sagen, also in Bezug auf Psycho-Couch und Podcast und so, bitte, Leute, wenn es euch gefällt, dann lasst ein Follow da, gebt uns eine coole Bewertung auf Spotify und Co. einfach, das hilft uns wahnsinnig enorm. Lasst uns eine Message da, wir sind überall zu finden, wir haben einen Instagram-Account, wir haben einen TikTok-Account, einfach nach die Psycho-Couch suchen, da findet ihr uns, abonniert uns, beteiligt euch gerne, sendet Ideen ein, wir haben richtig Bock drauf, wir wollen mit euch zusammen die Folgen gestalten oder wir haben vielleicht sogar jemanden, der richtig Bock hat, mal in so einer Folge teilzunehmen und mal selbst mit uns
zu
hocken. Da haben wir nämlich richtig Bock drauf, da sind wir richtig gespannt, es wird uns noch einiges erwarten. Die nächste Folge wird sich mehr um mich drehen, da wird Joanna mal so ein bisschen den die andere Seite aufnehmen. Ja, Joanna wird da mal das Büchlein rausholen. Ich mich auch.
Ja.
In diesem Sinne, Leute, lasst es krachen. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
Das war's von der Psycho-Couch. Wenn du mehr von der emotionalen Achterbahnfahrt hören möchtest, abonniere uns und sei bereit für die nächste Therapiesitzung, die selbst deine Synapsen zum Lachen bringt. Bis zum nächsten Mal auf der Psycho-Couch.